Ungefähr 30 Jahre zurück. Ich bin im Sender Freies Berlin der Feature-Chef, also Radiodokumentarsendungen. Kommt mein erster Redakteur zu mir und sagt, ich habe einen neuen Autor. Ich sage, wir haben 55. Ja, aber das ist ein ganz besonderer Mann. Der kommt von der Zeitung, das heißt also, der ist journalistisch sehr erprobt. Ich sage, wenn er für die Zeitung schreiben kann, kann er noch lange nicht fürs Radio schreiben. Ja, aber er hat bei uns im Hause auch im Jugendfunk viele kurze Sendungen gemacht. Ich sage, kurze Sendungen sind noch lange keine Vorbedingung, um das lange Format zu können. Was will er denn machen? Freddy. Was? Freddy will er machen. Was? Freddy. Na, Freddy Quinn. Dann hör mal. Wir sind eine thematisch sehr seriöse und gestandene Abteilung. Warum will er Freddy machen? Er ist bekennender Fan. Freddy ist schließlich ein Phänomen, das Millionen Menschen was angeht. Da liegt eine ganz bestimmte, wichtige Aussage drin. Wir sollten das Thema machen. Ich denke, Millionen Leute, warum nicht? Also wir machen Freddy. Wir haben also eine Sendung über Freddy Quinn. Die Hörer liebten die Sendung viel mehr als ich. Und wir hatten einen neuen Autor, den ich Freddy Kopetzky nannte. Es dauerte nicht lange und aus Freddy Kopetzky wurde Helmut Kopetzky. Schon mit seiner nächsten Arbeit. Und hier wurde eine Sache ganz deutlich, wie schon bei diesem Freddy-Anfang. Der ließ sich von einem Thema nicht abbringen. Er wollte unbedingt in die Sandkästenspiele von Berlin mit einem Mikrofon eindringen und wollte die Kinder und Halbwüchschen dabei beobachten, wie sie ihre Kriegsspiele machen. Es wurde eine fulminante Sendung mit dem Titel Adolf Supermann, weil er also herausfand, dass der stärkste Rambo bei diesen Spielen Adolf war, obwohl die Kids überhaupt nicht wussten, welche historische Verbindung das hatte. Ich dachte, naja, er ist ein bisschen zu hellhörig. Er hat Recht behalten. Es ist ja eine rechtsnationale Bewegung entstanden, die können wir ja nicht abstreiten. Aber er war auf seinem Weg und es dauerte nicht lange und er schrieb zum ersten Mal Rundfunkgeschichte. Langemarck. Langemarck ist eine kleine Stadt in Belgien, keiner wird das mehr richtig wissen. Aber Langemarck war also ein Symbol in Deutschland bis spät in den Nationalsozialismus und danach für Heldenmut, Opferbereitschaft, nationalem Heros, diese jungen deutschen Regimenter, die dort beispielhaft in den Tod gegangen sind. Also, Kopetzky fährt nach Langemarck. Er macht eine ganz wunderbare Sache. Er besorgt sich in Deutschland die letzten Überlebenden und er fährt nach England. Englische Truppen lagen ihm gegenüber und er lässt die Engländer sprechen. Und es kommt Folgendes raus. Die jungen deutschen Regimenter, und er verfolgt, mit welcher Begeisterung die unbedingt freiwillig werden wollten und in den Krieg ziehen wollten. Und wie sie dann mit einer Ausbildung von knapp 2 Monaten an der Front landeten. Und auf der anderen Seite in Langemarck, hinter einer großen freien Fläche von 800 Metern, lagen erfahrene britische Kolonialsoldaten. Und da sagen also die letzten Überlebenden, wir haben die nie gesehen. Die waren fabelhaft gedeckt. Und die Offiziere probieren doch, diesen Angriff aufzuhalten, um erstmal sich eine Sachkenntnis vom Gegner zu verschaffen. Es kommt aber in gnadenloser Härte, weil es in die große Strategie des Generalstabs passt, 6.30 Uhr Angriff. Na, fabelhaft. Diese Freiwilligenregimenter, Lehrlinge, Studenten und Schüler marschieren in den industriellen Tod. Die sehen die Engländer gar nicht. Maschinengewehre, geölt, Schnellfeuergeschütze. Und das wird ein ergreifendes Bild, das werde ich nicht vergessen. Nach 8 bis 10 Minuten liegen die 1100 Mann wie auf dem Kasernenhof nebeneinander, alle tot. Komplett. Militärstrategisch völlig sinnlos. Und die Engländer sagen, we just couldn't miss them. Wir konnten überhaupt nicht vorbeischießen. Die kamen ganz dicht beieinander, die hatten keinerlei Abstand zum nächsten, die waren völlig ungedeckt, die marschierten einfach auf uns zu, and we just popped them off. Wir haben sie einfach abgeknallt, wir haben einfach draufgehalten. Und dann liegt das da, tot, wie angetreten, und da kommt ihr zu einem ergreifenden Bild. So ein deutscher Veteran schildert, wie einer, der so ein bisschen erhöht am Bahndamm liegt, ein junger 17-jähriger Freiwilliger oder was, mit einem blonden Lockenkopf da liegt. Und der Wind spielt in den Locken. Das ist ein Bild, das immer stehen blieb. Und nach dieser Sendung gab es keinen Langemarkt-Mythos mehr. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du sehr wohl mit dem Medium Radio etwas erreichen kannst, wie mit gar keinem anderen Medium. Er stieg also in diese Thematik ein und er hat den Mythos, dieses Symbol des sinnvollen Opfers in ein Symbol der Sinnlosigkeit verwandelt. Tiefen Respekt. Ich komme jetzt mal auf unsere Juryarbeit zurück und stelle die Frage, wie misst man eigentlich ein Lebenswerk? Wir hatten 11 Kandidaten aus der ARD, aus dem Schweizer Radio, vom Schriftstellerverband und jedes Mal ist eine Spanne von 30 bis 40 Jahren auf dem Tisch mit einem Oeuvre bis zu 100 Stück. Wie willst du denn das vergleichen? Jedes Mal entsteht ein programmlicher Komplex, sogar ein programmlicher Kosmos entsteht und dahinter entsteht ganz merkwürdig auch eine Person. Und wir haben also als erstes gefragt nach der thematischen Reichweite. Was hat er denn nun so alles gemacht? Und da stellt sich also bei Kopetzky heraus, der ist an keinem brennenden Thema der Zeit vorbeigegangen. Die Friedensbewegung, die Sowjetunion in der Umbruchszeit, die Umweltzerstörung in Südamerika, Palästinenserkonflikt, Fundamentalismus, Kopetzky greift jedes Thema an. Und so kommt er auch und schreibt damit zum zweiten Mal Mediengeschichte zu einem, das kann ich wirklich sagen, welthistorisch einmaligen Vorgang. Die Mauer fällt und zwei Armeen stehen sich gegenüber, die vorher 40 Jahre lang in Waffen erstarrt sich gegenseitig visiert haben. Und plötzlich ist das vorbei. Die sollen sich jetzt vereinigen, die Todfeinde. Er nennt dieses Stück genial Hochzeit mit dem Feind. Mit seinem ungeheuren Fleiß geht er also in so eine kleine mecklenburgische Garnison und geht der Sache nach. Geht ihr nach. Das heißt, er läuft sehr viel, er nimmt sehr viel auf, er spricht mit jedem. Und ich möchte aus diesem Stück Ihnen jetzt 4:30 vorspielen. Bitte.
Und es ist noch gar nicht lange her. Damals in Berlin, vor Honecker und dem Politbüro und Gorbatschow.
Genossen, Bezirksschüler und Offiziere, der Offiziershochschulen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik.
Danke dir! Ja! Ich! Und! In Gleichschritt! Marsch!
Zweiter 10. 1990. Letzter Tag der DDR. Letzter Tag der Nationalen Volksarmee.
Ja, als die Truppenfahne eingerollt wurde, war es nicht einfach. Ja. Naja, dass nur ausgerechnet ich derjenige war, der es gemacht hat, na was soll's. Einer muss es machen.
Der letzte Standortkommandeur der Nationalen Volksarmee, damals 38 Jahre alt.
Damit will ich nicht sagen, dass es nur für mich total gleichgültig war. Aber ich habe mir gesagt, schließlich hast du die ganze Zeit durchgehalten und jetzt bringst du diese Aufgabe auch zu Ende.
Da drückt der Kehlkopf schon mal zu, wenn man hört, das hat aufgehört zu existieren und du musst dich sofort unterordnen. Ich kann es nicht. Ich muss damit lernen, mit der Geschichte fertig zu werden und natürlich auch mit der Zukunft.
Naja, es ist für einen Soldaten, der dort steht und seine Fahne, das heißt die Fahne seines untergegangenen Staates oder seines sich selbst aufgelösten Staates, wird eingeholt und die Hymne erklingt nochmal unter deren Klängen wir gesehen haben, wie in der Welt unsere Sportler geehrt wurden. Da geht es schon sehr nahe und die Tränen standen schon in den Augen, ich muss das sagen. Und es war nicht einfach.
Es war natürlich sehr still auf Appellplatz. Ich habe dann noch kurz was gesagt gehabt, ne? Ja, kurz was gesagt gehabt dort, also nicht lange geredet hier, was soll's, es ist die Menschen nicht danach. Die Fahne eingerollt, ja, da war's vorbei. Und so sah ich, und jetzt auf zu einem neuen, oder auch nicht.
Ich weiß nur, wie mein Mann zum ersten Mal die neue Uniform angezogen hat. Da saßen wir dann, na, er hat die ja schon ein paar Tage vorher gekriegt in so einem Rucksack und die stand dann immer und, naja, pack doch mal aus, nein, und lass doch noch und... Naja, nun war es doch Sonntag geworden und nun hieß es Montag in dieser neuen Uniform antreten und dann fingen wir abends an, die Sachen auszupacken und die alte Uniform aus den Schränken rauszuräumen und dann hat er sie auch angezogen. Naja, und dann musste ich natürlich erstmal lachen, diese großen Schuhe und dann, das sah irgendwie alles, das sah nicht mehr aus nach meinem Mann, ja, wenn ich den da vorher in der Uniform gesehen habe. Ich meine, heute, jetzt hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? Aber zum Anfang sah das alles eben sehr komisch aus, ja, da musste man sich echt dran gewöhnen. Ja, das Bild.
Diese Uniform,
ja, wenn man sie auf einmal alle da, nein. Da sagte mein Mann auch, oh Gott, denk doch mal dran zurück, vor einem halben Jahr war das noch unser Feind, ja, und heute laufe ich in dieser Uniform rum. Ich kann es gar nicht glauben, das erscheint dann alles wie so ein Traum vor einem Jahr und dann, jetzt muss man damit rumlaufen. Und
so richtig kann man das auch heute noch nicht verstehen. Vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr wäre man vielleicht noch bestraft worden, wenn man mit dem damaligen Feind hätte vielleicht ein Wort gewechselt.
Also diese Szene in dem Schlafzimmer, das musste er erst mal kriegen. Das musste er kennen, das musste aufnehmen und das musste setzen. Da ist diese Frau mit einem Mann verheiratet und hat viele Jahre die Uniform ihres Mannes nun da in den Schrank gehängt, hat sie ausgebürstet und eines Tages hängt da dieses völlig andere Möbel. Und dann zieht der das an. Ich bin eigentlich mit dem gar nicht mehr verheiratet irgendwie. Tolle Szene. Ich mache jetzt einen großen Sprung, um die nicht nur die Breite seines Oeuvres zu zeigen, sondern auch die Verantwortungsdichte. Brasilien. In Brasilien haben wir das große Thema der globalen Migration, das Entstehen der Megastädte, etwas, was uns alle zutiefst bedrücken muss. Und er geht also in den Norden Brasiliens, in den Sertão, wo die Menschen wegen Hunger, wegen Dürre, wegen Arbeitslosigkeit und wegen der Erbarmungslosigkeit der Großgrundbesitzer nach São Paulo fliehen. Und jeden Tag kommt da ein großer Bus an. Pro Tag sind es 1000 Familien, die ankommen. Und die stranden in São Paulo. Die leben dann in diesen Elendsgürteln um diese Megastadt, in diesen Favelas, in diesen aus Exkrementen, aus Schlamm und aus extremster Not bestehenden Existenzsituationen. Und keine Hoffnung ist mehr da, nur eine einzige, Gott. Und jetzt geht er in diese riesen Betonbethallen, die dort entstehen. Und die Menschen werden nach vorne gerufen, um ihren Jammer Gott entgegenzurufen, der dann helfen soll. Das nimmt er auf. Das ist jetzt ein Dokument von 2,5 Minuten, das ist kaum zu ertragen, aber sie spüren, das ist der Jammer der Menschheit. Bitte.
Liebe Brüder und Schwestern, alle, die ein Problem haben, stehen jetzt auf. Das Problem muss jetzt gelöst werden. Und Jesus wirkt für den Erfolg. Komm nach vorn mit deiner Arbeitslosigkeit, mit den Familiensorgen und den Rechtskalamitäten. Dafür musst du nichts bezahlen. Gott erwartet, dass du jetzt nach vorn kommst. Also komm. Alle Hoffnungslosen, kommt nach vorn. Karachi, 7 Millionen. Bombay, 10 Millionen. Kairo, 13 Millionen. Sao Paulo, 16 Millionen Einwohner. Mexico City, 17 Millionen. Zurzeit.
Diese Eleganz. Er nimmt 10 Worte am Schluss und 6 Zahlen und breitet das einmal um den Erdball. Das ist akustisches Schreiben. Wir können ihm also bescheinigen, die Jury, er besitzt die Qualität des Schreibens, er besitzt die Qualität des Produzierens, er macht die Dinge selbst, er hat ein eigenes Küchenstudio zu Hause und er besitzt diese Gabe, die du im Radio gar nicht so oft findest, die des akustischen Denkens, eine Szene hinzusetzen, wie ein Komponist, und sie steht kurz und prägnant und du vergisst sie nicht mehr. Aber wenn man ihm das alles bescheinigt hat, reicht das nach Axel Eggebrecht noch nicht. In seinen 10 Geboten des Radiofeatures schreibt er als 2. Wo ist die Haltung und die lebendige Gesinnung in einem Programm? Kopetzky ist Sudetendeutscher, wird 1947 vertrieben. Die Familie war über Generationen ansässig. Sie hatten dort ein Haus und ein Pelzgeschäft. Und am Schluss hatten sie ein paar Stunden Zeit und jeder 35 Kilo. Großvater, Großmutter, Mutter, Vater gefallen, Kopetzky 5 Jahre oben auf dem Leiterwagen drauf. Ab, alles vorbei. Viele Jahre später geht er zurück und macht mit dem tschechischen Rundfunk zusammen einen Besuch bei sich zu Hause. Und er macht es bewusst in einer Absetzung von den Tagen der Sudetendeutschen, die alles zurückhaben wollen. Und er schreibt an die Gemeinde vorweg, und er publiziert das in dieser Sendung, dass er auf alles verzichtet. Natürlich ein toller Einstand. Wenn du sowas siehst als Jury, sagst du dir, boah, was für ein Kerl. Und diese Sendung war wie ein Griff über die Grenzen. Die hat unglaublich viel, denn sie wurde parallel in tschechischer Sprache vom tschechischen Rundfunk ausgestrahlt. Und sie wurde vom MDR verantwortet. Das war etwas jenseits eines Programms. Und damit versuche ich das jetzt in der großen Zeitnot, denn mein Vorredner hat so lange gesprochen, zusammenzufassen und auszudrücken, dass wir heute hier eine große Stunde haben. Ich meine, dieser industriellen und kulturellen Energie der Stadt Leipzig hat Deutschland viel zu verdanken. Ich meine, dass auch die Leipziger Sparkassen sehr gut beraten sind, eine so noble Initiative gestartet zu haben, gerade in Zeiten, wo wir armen Bürger dazu angehalten wären, uns sehr kritische Gedanken über Banken und Sparkassen zu machen. Wunderbar. Wird auch so empfunden. Und in dieser großen Stunde muss ich natürlich sagen, dass wir auch hier die Würdigung eines großen publizistischen Faches haben, des Radiofeatures. Was ist das? Das ist die Kunstform der Information. Ein wunderbares Fach. Und ich und Sie haben heute die Ehre, einen großen Mann zu würdigen. Ich sage 3 Worte. Können, Kompetenz, Charakter, Kopetzky.